Sex ist mehr als Penetration. Und wenn du Sex für dich so definierst, wie wir das als Sexologen machen, nämlich jede Aktivität, die dir sexuelle Lust bereitet, ist Sex, dann sieht das mit dem Orgasmus und mit der Orgasmusfähigkeit schon wieder ganz anders aus.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
So, lassen wir mal diesen ganzen Quatsch von Politik, tralala und Diskurs und den ganzen banalen Blödsinn beiseite. Wir reden heute über die wichtigen Themen. Wir reden heute über Sex. Und dazu habe ich mir eine Expertin rangeholt. Ich sitze hier mit Lea Holzfurtner. Schönen guten Tag erstmal.
Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Wir sitzen hier, das kann ich mal kurz beschreiben, in so einem größeren Raum. Hier ist jetzt prinzipiell erstmal nicht so viel drin. Da hinten steht so ein Whiteboard und hier so irgendwie ein schönes Kunstwerk an der Wand. Hier so auf zwei Sofas sitzen wir. Und du bist hier am Praktizieren, kann man das so sagen?
Ganz genau. Das ist hier so der Raum, den wir eigentlich für größere Gruppen, für Workshops nutzen. Den haben wir heute hier für uns am Podcast.
Ja, habe ich gleich auch eine Frage zu, aber erstmal kommen wir dazu, was du machst. Du bist Sexcoach.
Genau, ich bin Sexcoach. Ich arbeite vor allem mit Menschen mit Vulva, aber auch mit Paaren und Polykülen aller Geschlechter und bin dabei spezialisiert auf Orgasmus- und Libido-Herausforderungen.
Erklär ganz kurz mal für die Leute, die das noch nicht wissen, bitte das Wort Polykül, weil ich habe das auch bei dir mal, als du in einem anderen Podcast warst, gehört und habe mir so gedacht, okay, den Begriff kenne ich noch nicht.
Ist super, dass du gleich nachfragst. Das ist einfach Beziehungen aus mehr als zwei Partnern.
Also der Begriff Polygamie zum Beispiel oder Polyamorie, das kenne ich, und Polykül ist praktisch so das, was beides unter einen Hut bringt.
Das ist das, was in diese Richtung geht, dass das alles abdeckt. Das sind einfach Beziehungen, wie gesagt, egal welcher Form, ob jetzt romantisch oder sexuell, aus mehr als zwei Partnern oder Partnerinnen.
Und du hast dann eben, wie du gerade gesagt hast, teilweise so Gruppenworkshops, ne?
Genau, da mache ich jetzt auch wieder einen. Im April fängt der an. Freue ich mich auch schon.
Ja, kann ich mir vorstellen. Nun ist es so, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn Leute zu dir kommen, dann haben sie ja meistens irgendwelche Probleme, die sie mitbringen. Mhm. Und das sind ja in diesem Falle eher intime Probleme. Können die sich dann in so einer Gruppensituation überhaupt öffnen?
Genau das ist eigentlich die Idee. Also es ist so ein bisschen ein zusätzlicher Raum, wo man mal dieses Gefühl genießen kann, ich bin damit nicht alleine. Weil das ist ja ganz oft dadurch, dass dieses Thema Sexualität und gerade auch Probleme oder Hürden in der Sexualität so ein Tabuthema sind, dass wir oft nicht mal mit Freunden, Familie oder Kollegen oder irgendjemanden besprechen, ist das so schön, in einen Raum zu kommen, wo man dann einfach Menschen um sich hat, die vielleicht genau mit den gleichen Themen strugglen und die vielleicht für sich schon ein paar kleine Lösungen gefunden haben, mit dem man sich austauschen kann und dann einfach mal so, yay, ich bin da nicht alleine, das bin nicht nur ich, das ist total normal, das ist total okay.
Mit was für Problemen kommen denn die Leute zu dir? Du hast gerade schon gesagt, du behandelst primär das Thema Orgasmus, hast auch ein Buch darüber geschrieben. Also Leute, die zu dir kommen, sagen dann meistens so, ich habe beim Sex keinen Orgasmus. Zum Beispiel, oder?
Zum Beispiel, genau. Also meistens ein bisschen differenzierter. Meistens ist es so, dass zum Beispiel ein Orgasmus erlebt werden kann, aber nur im Soloplay, in der Masturbation, aber nicht, sobald Partner dabei sind. Oder es kann nur auf eine bestimmte Art und Weise ein Orgasmus erlebt werden. Man wünscht sich aber eine andere Art. Also jetzt so klassisch dieses Thema vaginaler und klitoraler Orgasmus. Das kommt so oft als erster Wunsch dann auch bei mir an. Oder man ist in einer längeren Beziehung. Die Wünsche und Fantasien passen nicht zueinander. Und man guckt oder möchte irgendwie rausfinden, wie man eigentlich den Sex wieder beleben kann. Oder die Lust ist so ein bisschen abhanden gekommen in Langzeitbeziehungen. Das sind so ganz klassische Themen, die dann bei mir in der Praxis ankommen.
Und jetzt sagst du ja, du hast hier dann teilweise auch Paare, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine klassische Paartherapie, ne?
Also es ist überhaupt keine Therapie, ich mache ja Coaching. Wenn ich den Unterschied vielleicht mal so ein bisschen erstmal klarstellen kann, weil den finde ich sehr wichtig. In der Therapie fokussiert man sich sehr auf dieses Warum und man geht sehr viel in die Vergangenheit und schaut sich wirklich an, woran liegt es, dass jetzt Diagnose ABC vorliegt und wie können wir dich heilen? Das ist eigentlich der Ansatz in der Therapie. Im Coaching ist es ein bisschen anders. Wir gucken uns eigentlich mehr an, okay, was ist dein Ziel? Du hast jetzt diese Hürden, wie kommst du da vorbei und wie können wir dich gemeinsam an dein Ziel bringen? Was brauchst du dafür noch? Und es ist so ein bisschen eine andere Art von Arbeit, ein bisschen andere Herangehensweise und die liegt mir mehr. Also ich habe zwar ein Psychologiestudium abgeschlossen, habe mich aber dann ganz bewusst für die Coaching-Richtung entschieden, weil ich es einfach mehr mag. Ich bin so, weiß ich, ich bin so eine Mischung aus Cheerleader und Coach da mit meinen Klienten und Klientinnen an diesem Weg. Wir können Strategien bilden und das, das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt so diese, ich sag jetzt mal, die Härtefälle oder wenn es auch um das Diagnostizieren von wirklichen Störungen geht, die sind dann nicht bei mir. Da empfehle ich dann tatsächlich auch zu Psychotherapeuten und Therapeutinnen in Praxen, die sich wirklich auch darum dann eben kümmern können.
Weil du jetzt gerade das Wort Cheerleader gesagt hast. Was ist diese Cheerleader-Rolle in diesem Kontext?
Ich würde sagen, es ist total wichtig, diese Positivität reinzubringen, auch wenn es vielleicht jetzt mal nicht gerade schnell vorwärts geht, zum Beispiel in diesem Prozess zu diesem Ziel hin. Also da wirklich so dieser positive Anker zu sein, anzufeuern, den Mut weiterzumachen, das sehe ich so ein bisschen als den Cheerleader-Teil des Jobs.
Geht es auch darum, also so, wenn ich an Cheerleader denke, ne, da geht es ja darum, ein Team anzufeuern. Ist das auch eine Methode, dann praktisch eine Selbstakzeptanz in den Leuten, mit denen du arbeitest, zu stärken oder anzufeuern?
Oh, das finde ich einen interessanten Gedanken. Ja, so habe ich das gar nicht betrachtet, aber ja, durchaus auch. Also gerade auch wenn ein Paar in die Therapie, ins Coaching kommt, dann ist es oft so, dass natürlich auch Vorwürfe da im Raum liegen und man so ein bisschen in dieser Kampfhaltung ist. Und gerade da ist es auch total schön, diesen Teamgedanken einfach wieder reinzubekommen und den beiden dann einfach oder den allen Partnern zu sagen, hey, ihr kämpft dafür ein Team. Das Problem, das ihr gerade habt, stellt euch das extern vor, gegen dieses Problem kämpft ihr, aber nicht gegeneinander. Also ja, dieser Teamgedanke ist tatsächlich auch immer wieder da.
Jetzt wirst du ja nicht mit 6 Jahren zu deiner Mutter gegangen sein und gesagt haben, Mama, ich will Sexcoach werden.
Nee.
Du hast gesagt, du hast Psychologie studiert. Wie war dein Weg hin zu diesem Thema Sexualität?
Der war tatsächlich ganz schön lang. Also wenn man jetzt mal den Sexcoach als das Ziel sieht, das hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe aber, wenn ich jetzt sage schon immer, dann würde ich sagen so ab Teenageralter schon gewusst, dass ich irgendwie in diese Richtung gehen müsste. Ich hatte noch keine Ahnung, dass es den Beruf des Sexcoaches gibt. Ich hatte keine Ahnung, wie man in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Aber ich hatte schon immer Freundinnen, Bekannte um mich rum, die irgendwie auch Themen in ihrer Sexualität hatten. Und ich war schon total und immer, also wie gesagt, so ab Teenagerzeit, total fasziniert von der wissenschaftlichen Seite von Sexualität. Also Sexologie, was wir über Orgasmen wissen, was wir in Studien herausgefunden haben. Also was wissen wir wirklich und wie können wir helfen? Und gerade der Aspekt, Frauen zu helfen, also jetzt mittlerweile spreche ich ja von Menschen mit Vulva, aber damals war das noch so dieses, ich möchte anderen Frauen helfen. Und ich hatte, ja, wie gesagt, immer um mich rum diese Freundinnen, Bekannte, die da irgendwelche Themen hatte. Und für mich war das aber schon immer so ein Thema, das so eine Ressource von Stärke und Macht und irgendwie auch Gleichberechtigung dargestellt hat. Und ja.
War das in deinem Freundeskreis normal, dass man sich da eben auch über sexuelle Probleme ausgetauscht hat?
Also ich war da, glaube ich, immer die Weirde, die mit der man darüber sprechen durfte und wo das okay war und die dann auch oft ungefragt einfach mal Tipps gegeben hat. Ich weiß nicht, normal, nein, normal war es nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es immer total normal, weil das hat sich dann so ergeben, weil ich auch diese Gespräche tatsächlich auch immer wieder mal in den Raum gebracht habe, gerade wenn eben jemand auch gekommen ist und einfach mit so ein bisschen oder sich dann vielleicht auch geöffnet hat und getraut hat über seine Themen zu sprechen. Also gerade dieses Thema Orgasmen nicht erleben können, hat mich einfach aus dem Freundeskreis immer wieder begleitet. Und deswegen war das lange so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich habe dann damals irgendwie so gedacht, okay, ich mache vielleicht mal irgendwelche Workshops oder sowas, vielleicht mache ich das mal. Habe dann aber erst eine ganz andere Karriere gestartet, weil mir halt einfach auch Sicherheit sehr wichtig war und ich mir mit 19 überhaupt nicht vorstellen konnte, so nach dem Abi.
Was war das für eine Karriere, wenn ich fragen darf?
Ich war zuletzt als Sales Director in einem Market Research Unternehmen tätig und war da lang in Dublin, also 6 Jahre, und dann auch in London, dann in München und ja, hab sozusagen den ganz klassischen Corporate Weg erstmal gewählt für mein Bedürfnis an Sicherheit. Und und habe aber währenddessen dann schon sehr früh angefangen, Psychologie zu studieren und habe das immer nebenbei gemacht. Und dann dauert das natürlich eine ganze Weile, wenn man das nebenbei macht.
Das kann ich bestätigen, aber ja, also.
Ach, du studierst auch?
Ja, ich komme jetzt ins 11. Semester.
Ja, guck.
ins 11. Bachelor-Semester.
Okay, dann weißt du, dass das eine Weile dauert. Ja, ja. Wobei mir das schon immer total Spaß gemacht hat. Also ich habe halt vorher ein MBA gemacht und das war jetzt so, das habe ich halt gemacht für den Beruf. Da war jetzt keine Passion großartig dahinter. Und in dem Psychologiestudium war das ganz anders. Also das war so mein Hobby, meine Freizeitbeschäftigung. Das konnten andere schlecht verstehen, dass ich mich damit dann wochenendenweise einbunkere. Aber das war schön, genau. Und danach habe ich, das ist so eine, in den USA wäre es ein Master. Das ist ein US-Institut, wo man eben menschliche Sexologie gemeinsam mit Sexualcoaching eben lernen kann. Und das habe ich dann danach noch gemacht und dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.
Jetzt würden vielleicht einige Leute sagen so, okay, gut, ist denn ein Orgasmus überhaupt so wichtig?
Das ist eine gute Frage. Weil natürlich ist es auf der einen Seite so, dass wir sagen, Sexualität ist auch ohne Orgasmen schön. Aber Orgasmen sind tatsächlich auch unglaublich toll für unsere Gesundheit. Und es ist schon allein aus dem Aspekt total toll, wenn man da ein bisschen ein Augenmerk drauf wirkt und sich diese wunderbaren Benefits, die die Natur da für uns bereit gehalten hat, dass man sich die einfach auch erlaubt und auch mal genehmigt.
Jetzt ist es so, dass es ja diesen Gedanken gibt, dass dieser Fokus, der auf dem Orgasmus liegt, auch so ein bisschen dadurch begründet ist, dass er ja immer sehr visuell auch dargestellt wird, zum Beispiel in Pornografie. Mhm. Pornografie ist ja ein Kapitel, über das wir jetzt auch länger sprechen können. Aber das ist ja so praktisch so, das Finale eines klassischen Pornofilms ist, der Mann spritzt ab. Mhm. Glaubst du, dass das vielleicht auch dann damit zu tun hat, dass Leute sich auch selbst unter Druck setzen, sodass es dann wirklich so ein Leiden ist, keinen Orgasmus zu haben?
Total. Also du sprichst da was ganz Wichtiges an. Wir haben alle über Sexualität gelernt, ob wir das jetzt explizit von Eltern oder Lehrern mit aufgepackt haben oder tatsächlich einfach über romantische Komödien oder Pornos oder Werbung oder wo auch immer.
Ich finde das schon mal ganz toll, dass du das alles so in einem gruppierst. Also ja, dass der Porno zusammen mit dem romantischen Film ist, weil es hat ja beides seine Legitimität.
Total. Also ich bin auch ein großer Fan von Pornos für den Zweck, für den sie geschaffen wurden, nämlich Erregung bekommen, halten, steigern. Ja, dafür sind Pornos fantastisch. Sie sind aber kein Aufklärungsmaterial. Und das ist halt das, was leider oft passiert, dadurch, dass wir keine adäquate Sexualaufklärung irgendwo wirklich bekommen. Also weder in der Schule, noch bei Eltern, noch in Familien, noch irgendwie außerhalb darum. Und damit meine ich tatsächlich auch unsere Ärzte und Therapeuten, alle gemeinsam bekommen wir da viel zu wenig ab. Dadurch haben Pornos an Gewicht bekommen, was Sexualkunde betrifft. Und das sind sie halt einfach überhaupt nicht. Ich habe da von einer anderen Sexologin mal so einen schönen Vergleich gehört. Du schaust ja auch nicht Formel 1 an, wenn du Autofahren lernen möchtest. Also ist nicht von mir, aber ich finde das ein so toller Vergleich. Es macht super Spaß, dazu zu schauen. Das sind Profis, die haben ein Team drumherum. Die haben jahrzehntelang trainiert. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit den Pornos und daraus Sexualität lernen zu wollen.
Ja, wir waren jetzt stehen geblieben. Also das, worüber wir das eben lernen, das erzeugt eben eine Erwartung, die wir auch an uns selbst richten. Ja. Wie bricht man die jetzt auf? Also jemand kommt zu dir und sagt, ich kann bei Sex mit meinem Partner keinen Orgasmus bekommen. Und das stresst mich auf eine Weise, weil ich dann entweder das Gefühl habe, dass was fehlt oder weil dann mein Partner das Gefühl hat, dass er mich nicht befriedigen kann. So, wie bricht man das auf?
Also es sind unterschiedliche Ansätze, deswegen versuche ich am Anfang auch immer, ich gebe als allererstes so eine Übung mit, die heißt Deine Sexgeschichte. Und dann kümmert man sich erstmal darum, einmal so durch die komplette Geschichte durchzugehen, was beeinflusst eigentlich meine Sexualität. Das heißt, wir sammeln erstmal Daten. Was ist so passiert? Was hast du über Sexualität gelernt? Wie waren deine letzten Beziehungen? Wie siehst du Männer, Frauen? Wie siehst du Geschlechter? Was hast du für Glaubenssätze? Lass mal so ein bisschen Daten sammeln. Das ist das allererste. Damit wir überhaupt was haben, wenn wir in die erste Sitzung gehen, womit wir arbeiten können. Und dann gibt es unterschiedliche Ansätze, je nachdem auch, was man so ein bisschen aus dieser Sexgeschichte dann raushört. Das eine ist natürlich, dass ich vermitteln möchte, Sexualität viel weiter zu definieren, als wir das als Gesellschaft tun. Als Gesellschaft ist ja Sexualität dieses Skript, von dem du auch vorhin gesprochen hast, wenn überhaupt Vorspiel, das aber nur so ein kleiner Nebenakt ist, und dann der Hauptakt Penetration. Und ein großer Punkt, den ich im Sexcoaching mache, ist tatsächlich Wissen vermitteln. Also erstmal klarstellen, Sex ist mehr als Penetration. Und wenn du Sex für dich so definierst, wie wir das als Sexologen machen, nämlich jede sexuelle Aktivität oder jede Aktivität, die dir sexuelle Lust bereitet, ist Sex, dann sieht das mit dem Orgasmus und mit der Orgasmusfähigkeit schon wieder ganz anders aus. Weil dann muss der Orgasmus nicht durch Penetration in irgendeiner Art und Weise erfolgen oder bei Aktivitäten, die du vielleicht eigentlich gar nicht so spannend findest, sondern darf eben vielleicht auch bei den Aktivitäten passieren, für die unsere Anatomie viel besser gemacht ist.
Ab wann beginnt denn dann jetzt praktisch das Sexuelle? Also so Küssen ist dann
alles ist Sex, okay. was für dich sexuelle Lust bereitet. So ist die Definition, die wir als Sexologen, wie wir Sexualität bezeichnen. Ich finde das auch immer so schön aus dem BDSM-Bereich. Die nutzen ja immer das Wort nicht Sex haben, sondern spielen. Und ich finde das so schön. Das ist sowas, was man echt übernehmen kann, weil das Ganze breiter fasst. Damit ist alles inkludiert, was dir Spaß an diesem Spiel bereitet. Und das darf wirklich alles sein.
Da sind wir ja direkt bei einem nächsten großen Thema, nämlich das Thema Kink bzw. Fetisch. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Kink und Fetisch?
Also Kink und Fetisch, ich würde sagen, also gibt es wahrscheinlich verschiedene Definitionen. Fetisch ist dann schon etwas, was man wirklich braucht, zwingenderweise, um Sexualität genießen zu können. Kink sehe ich jetzt mehr so als Vorliebe. Fetisch ist wirklich eher so ein, ich bin davon abhängig. Das wäre jetzt so meine Unterscheidung der beiden.
Wie viel von dem, was du an unerfüllter Lust bei deinen Klienten erlebst, hängt vielleicht mit einem nicht ausgelebten Kink oder Fetisch zusammen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde eher sagen, dass vieles eher in den Bereich Fantasien fällt. Also, dass man sagt, ich würde es gar nicht jetzt unbedingt als Fetisch oder Kink bezeichnen, aber dass es Fantasien sind, wie Sex auszusehen hat, damit er toll ist, der nicht gelebt wird. Also es geht jetzt gar nicht unbedingt in die BDSM- oder Kink-Richtung, was man sich jetzt so grob unter einem Fetisch vorstellt, sondern es sind einfach ganz oft ist es der Fall, dass Menschen lange Sex haben, den sie eigentlich nicht haben wollen. Das klingt jetzt erstmal richtig hart, aber wenn man drüber nachdenkt, passiert es tatsächlich öfter, als man sich das vorstellt, weil man sich in Beziehungen, gerade in Langzeitbeziehungen, oft so auf den Sex des kleinsten gemeinsamen Nenners irgendwie einigt. Das heißt, man hat Sex, der irgendwie okay für alle ist, wo sich keiner irgendwie auf die Zehen getreten fühlt, aber auch für keinen das wirklich so der absolute Kick-Sex ist.
Aber wir reden jetzt nicht von so Konsens. So der ist halt schon.
Nein, das meine ich
nicht. Aber es ist der Kompromiss.
Genau, das ist so der Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und das ist ganz schwierig. Und das sehe ich ganz oft als Grund von Orgasmusproblemen. Also als ein Grund von Orgasmusproblemen, dass sich der Körper so dran gewöhnt, hey, Sexualität führt sowieso nicht zu was Positivem. Und man in diesem Muster einfach zu lange bleibt, sich mit diesem Kompromiss zufrieden zu geben.
Und was macht man denn, also dieser Kompromiss, du hast ja gesagt, das hängt mit längeren Partnerschaften zusammen. Was macht man denn, wenn man merkt, man kommt da nicht auf einen gemeinsamen Nenner, der nicht dieser kleinste ist? So ist dann, trennt man sich dann oder was macht man dann?
Also so weit kommen viele Paare gar nicht. Also es scheitert oft schon 3 Schritte vorher, nämlich überhaupt mal an dem erstens für sich selber wissen, was ist eigentlich der Sex, den ich haben will, und zweitens den dann auch in Worte fassen zu können und kommunizieren zu können. Also ich glaube, sobald man an dem Punkt angekommen ist, gibt es, das ist jetzt meine naive Sichtweise darauf, gibt es immer Möglichkeiten, auch konträre Fantasien in irgendeiner Art und Weise gemeinsam ins sexuelle Spiel mit einzubauen und da wirklich gut funktionierende Kompromisse und Ideen zu finden, die dann für beide passen. Weil man zu jeder Fantasie ja immer bestimmte Abstufungen machen kann von wir reden da jetzt nur drüber, damit wir da irgendwie angeturnt werden, bis hin zu wir probieren das wirklich aus. Also das sind ja ganz viele Stufen. Und deswegen, ich glaube, wenn man diese ersten beiden Schritte, also überhaupt erstmal selber feststellen, was ist es eigentlich, was für ein Sex ich haben möchte und dass ich mir den auch erlauben darf, ohne Scham und Schuld und all diese Gefühle, und das dann in Worte fassen können, das sind eigentlich die 2 Dinge, an denen es oft, oder eigentlich, was ich halt natürlich auch in der Praxis immer wieder sehe, wirklich scheitert. Weil wir halt auch nicht gelernt haben, über Sexualität, über unsere Wünsche zu sprechen.
Worauf ich gerade hinaus war, du hast gerade den Begriff Fantasien eingeworfen und meine Assoziation war ja, dass eben eine Fantasie ja oft dann zerbricht in dem Moment, in dem man sie in die Realität umsetzt.
Hast du recht, ja.
So, das bedeutet, viele Leute haben diese Traumvorstellung so, boah, ich hätte gerne einen Dreier. Mhm. Und wenn sie dann mit dieser Situation konfrontiert sind, sind sie wahnsinnig überfordert. Jetzt mal so als Beispiel. Wie wichtig ist Ausprobieren in der Sexualität?
Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Erstmal sagen, also ich finde die Frage total toll, die du da gerade aufwirfst. Es gibt halt zwei Arten von Fantasien. Das eine sind die Fantasien, die wollen wir wirklich nur als Kopfkino haben. Das heißt, wir wollen uns die nur vorstellen. Das ist so unser persönlicher Porno, der im Kopf ablaufen kann, den wir für Erregung nutzen. Aber wir wollen die nicht wirklich umsetzen. Und die anderen sind Fantasien, da sagen wir, okay, die wollen wir wirklich umsetzen. Das ist was ich mir nicht nur vorstellen möchte, damit ich Erregung bekomme oder halten kann, sondern weil das ist wirklich was ich erleben möchte. Und der erste Schritt ist erstmal rausfinden, welche Art von Fantasie ist es eigentlich. Und dann...
Aber wie finde ich das zum Beispiel raus?
Na, das ist wirklich was wir auch ganz oft im Coaching machen. Also erstmal gucken, okay, wie ist das für dich? Ist das, welche Vorteile, welche Nachteile hätte tatsächlich dieses tatsächliche Ausleben? Hast du da irgendwelche Befürchtungen? Was ist da so ein bisschen das, was dich da kitzelt? Aber meistens ist es relativ deutlich die Antwort von Klienten direkt, dass sie wissen, welche der beiden Arten von Fantasien es ist. Also will ich sie leben oder will ich es einfach nur nutzen, um mir vorzustellen?
Okay, also das ist der erste Schritt, herauszufinden, welche Art von Fantasie ist das. Was ist der zweite?
Der zweite ist wirklich dann, das ist ja das auch, was Coaching, ob jetzt Business-Coaching oder Life-Coaching oder Sport-Coaching, ist immer das Gleiche. Wir bilden eine Strategie, wie bringen wir dich dahin? Wir machen einen Action-Plan. Das ist dann auch das, was wir da machen. Also wenn jetzt deine Fantasie beispielsweise ist...
Action-Plan?
Ja!
Das ist eine tolle Formulierung. Wie sieht der aus?
Naja, jetzt mal angenommen, du hast jetzt dieses Beispiel, du möchtest einen Dreier mit deiner Partnerin erleben. Dann kann man ja Schritt 1 erstmal sagen, okay, wir nähern uns dem Ganzen langsam. Das Schlechteste wäre jetzt einfach so ins kalte Wasser zu springen und sagen, okay, machen wir morgen, ohne da jemals drüber geredet zu haben, ohne irgendwelche Grenzen ausgemacht zu haben, ohne irgendwie zu vereinbaren, wie das Ganze eigentlich ablaufen soll, warum wir das machen, wie es uns damit geht. Also wichtig ist wirklich erstmal zu gucken, wie können wir da ein bisschen kleinschrittig daran gehen und eben auch diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe. Was sind für Befürchtungen da? Sind die Wünsche vom Partner wirklich auch genauso stark da oder geht es eher so um ein Befriedigen der eigenen Bedürfnisse? Was können wir irgendwie tun, damit wir sicherstellen, dass unsere Beziehung auf einer stabilen Basis ist, bevor wir da irgendwie jetzt gerade, wenn es um das Hereinbringen von anderen Partnern und Partnerinnen geht, was können wir da machen? Genau, und dann kann man sich da wirklich kleinschrittig annähern. Dann kann man anfangen, einfach mal zum Beispiel sich da gemeinsam mal Pornos dazu anzusehen und gucken, was macht das für Gefühle, wenn man sich jetzt vorstellen würde, das wäre jetzt wirklich der eigene Partner, der da mit dabei ist. Oder man kann drüber reden, wer vielleicht spannend wäre. Ist es jemand, den man nicht kennt oder jemand, den man schon kennt, den man damit dazu holen will. Oder man kann mal in den Club gehen und sich das anschauen, wie das vielleicht andere Paare machen. Also man kann es auch wirklich kleinschrittig das Ganze angehen. Und da bin ich ein großer Fan davon, damit man einfach die große Verletzung, falls die denn kommen könnte, damit man die einfach so ein bisschen abfedert und verhindert und einfach wirklich sicherstellt, dass alle sich da wohlfühlen.
Verletzung ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass da auch viel Verletzungspotenzial eben ist. Wie geht man mit diesem Risiko der Verletzung und der vielleicht auch tatsächlich eintretenden Verletzung dann um, wenn man halt eben sagt, okay, ich versuche jetzt hier, um mit meinem Partner übereins zu kommen, etwas zu tun und stelle dann aber fest, ich finde das ganz schrecklich.
Dann kann man abbrechen und dann muss man aber auch akzeptieren, dass man als gleichwertige Partner sich auf dieses Experiment eingelassen hat. Und dann kann man über diese Gefühle sprechen, über die Verletzung sprechen, über die Eifersucht oder was auch dann eben als vielleicht auch irgendwelche Trigger, die dann einfach hochgekommen sind. Man kann darüber sprechen und man kann dann gleichwertig dieses Thema auch einfach wieder bearbeiten. Was halt dann schwierig ist, dass man nicht in Schuldzuweisungen verfällt. Und deswegen
genau,
ist dieser,
daran habe ich auch gerade gedacht.
Genau, deswegen ist dieser gemeinsame und Kleinschritt Weg dahin, den finde ich wichtig, dass beide einfach gleichberechtigt da sich hinarbeiten. Das finde ich ganz schön.
Das bedarf ja auch eine Fähigkeit, seine Gefühle, die man in diesem Moment hat, zu abstrahieren.
Oh ja.
Kann man dieses Abstraktionsvermögen lernen oder gibt es Menschen, die einfach zu emotional sind, um in dieser Situation damit auf so eine reflektierte Weise umzugehen? Oder also gibt's da Tipps und Tricks, wie man sich auch dem annähern kann, dass man überhaupt auf eine unbefangenere Art und Weise darüber sprechen kann?
Ich finde schon und ich glaube, und das ist auch was wir im Coaching immer wieder machen, dass man trainieren kann, auf eine Metaebene zu gehen, in einer Streitsituation zum Beispiel. Also Metaebene im Sinne von, man beobachtet die Situation dann erstmal von außen, versucht sich in den Partner oder in die Partnerin auch mit rein zu versetzen und betrachtet einfach erstmal die Situation neutral von oben. Das finde ich irgendwie so eine schöne Sache, die man wirklich auch einfach trainieren kann. Und auch eben dieses Externalisieren von dem Problem oder dem Schmerz dann eben. Also gerade wenn es auch um so, wenn es um Eifersucht geht oder eine Hürde in der Sexualität oder das nicht kommen können oder das zu früh kommen oder was auch immer das Thema ist, man kann das so schön auf den Tisch legen und externalisieren und versuchen, darüber gemeinsam als Team zu sprechen. Und das kann man wirklich mit kleinen Problemen auch mal zu Hause üben. Also, dass man einfach sagt, man externalisiert jetzt mal den kleinen Streit auch.
Eifersucht ist ein gutes Stichwort, weil das ja in vielen Situationen dann, glaube ich, schon eine Rolle spielt. Das wird ja zum Beispiel auch, es gibt ja Beziehungen, in denen zum Beispiel problematisiert wird, wenn ein Partner Pornos konsumiert und der andere nicht. Da geht es so ein bisschen dann darum, so, okay, gut, wie getrennt betrachten kann man in so einer Situation Sexualität und Liebe? Geht das überhaupt? Ist das unterschiedlich? Also wie stark hängt es zusammen? Wie weit entfernt ist es voneinander? Es ist ja immer dieses klischeehafte Bild, das eine ist der reine Trieb, das andere ist das Gefühl. Wie kommt man da überein und wie lernt man vielleicht auch damit umzugehen und vielleicht zum Beispiel auch so Eifersucht vorzubeugen?
Da gibt's ganz, 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 ganz viele, also ein Buch, das ich da auch immer empfehle, und da sind viele Übungen drin, die wir dann auch immer gemeinsam machen, das ist Schlampen mit Moral.
Den Titel habe ich schon mal gehört.
Ich habe es damals auf Englisch gelesen. Das ist von zwei, ich glaube, über 70-Jährigen geschrieben, die ihr ganzes Leben eben in verschiedenen offenen Beziehungskonstellationen gelebt haben und die einfach ihr ganzes Gelerntes da wirklich, wirklich mitbringen. Und eine These ist halt auch wirklich die, dass Eifersucht eben nicht ein Gefühl ist, sondern dass da ganz, 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 ganz viele, das ist wie so ein Umbrella-Term, also wirklich so unter diesem Regenbogen dem Regenschirm von Eifersucht sind halt ganz, ganz viele andere Themen. Man muss sich als ersten Schritt auch mal angucken und bewusst machen, was ist eigentlich mein Thema Eifersucht? Also was fühle ich, wenn ich eifersüchtig bin? Ist es Wut? Ist es Angst? Angst vor Verlassenwerden? Was ist es im Vergleich, den ich fürchte? Was sind tatsächlich erstmal so meine Emotionen, die ich als Eifersucht betitle? Und woher kommen diese Trigger eigentlich? Also dass man das auch wieder so ein bisschen aus der Partnerschaft rausholt und sich das erstmal von der Metaebene nochmal so ein bisschen anguckt. Wie ist das für mich? Wie sehe ich das?
Ich würde jetzt mal eine These in den Raum schmeißen und mich würde interessieren, was du dazu sagst. Ich behaupte jetzt einfach mal, Eifersucht ist im Kern immer ein Ausdruck von einem gewissen, ja, vielleicht nicht unbedingt Minderwertigkeitskomplex, aber von einem Selbstbewusstsein, das einem das Gefühl gibt, nicht zu genügen.
Ja, da stimme ich zu einem großen Teil zu und das ist auch einer der Dinge, die man sich anschaut. Also, dass man tatsächlich an dem Selbstwert arbeitet. Weil das automatisch, genau wie du es beschrieben hast, das Potenzial für Eifersucht so ein bisschen runterdrückt. Je stärker meine Zufriedenheit mit mir selbst ist, natürlich, desto weniger Angst habe ich vor Vergleich, Verlassenwerden und diesen ganzen anderen Dingen, die so unter dieser Eifersucht stecken.
Ja, dieser Vergleich ist eben zum Beispiel das Thema bei Partnerschaften, in denen das Pornogucken problematisiert wird. Ne? Was, wenn mein Partner den Typen oder die Frau oder den anderen Menschen einfach im Porno besser findet als mich, attraktiver, besser in der Performance, nenne ich es jetzt mal. Ne?
Das stimmt, ja, Vergleich auch. Und da kommt aber auch wieder das, was wir gelernt haben. Manchmal ist es auch einfach so, dass wir gelernt haben, dein Partner sollte nicht andere Frauen anschauen und die irgendwie toll finden, weil wenn er das tut, dann XYZ. Und dann ist das so bei uns drin, dass wir gar keine andere Wahl haben, als das im ersten Moment irgendwie schlimm zu finden. Auch wenn wir uns gar nicht so genau erklären können, warum. Also ich glaube, es ist nicht immer nur der Vergleich, es ist auch so, was wir gelernt haben, wie eine Partnerschaft abzulaufen hat, wie Partner zu reagieren haben, wenn sie sich lieben, wenn sie sich vertrauen. Und gerade beim Thema Porno ist es halt immer so, da kommt dann, da kommen oft einfach unterschiedliche Ansichten da zum Thema.
Du sprichst jetzt von dem, was wir gelernt haben. Grenzen wir das mal so ein bisschen ein. Ne? Also da hat sich ja viel getan in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren. Mittlerweile liest man Artikel über promisk lebende Menschen, die ins KitKat gehen und dort eine freie Sexualität mit teils wildfremden Menschen leben. Liest man das im Zeitmagazin. Mhm. Also das ist ja eine Entwicklung. Ne? Also dieses Übertabu ist es ja nicht mehr. Und es ist auch nicht mehr so ganz dieses Schmuddlige. Wie hast du das denn zum Beispiel bei dir erlebt? Also wie wurde bei dir über Sexualität gesprochen? Gab es da diese moralischen Eingrenzungen von, das ist akzeptable Sexualität, das ist inakzeptable Sexualität? Und inakzeptable Sexualität, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, war ja teilweise bis in die 80er hinein noch Homosexualität oder eben Promiskuität und so weiter. Also so, was hast du über Sex gelernt?
Können wir die Frage ganz kurz tabeln, weil ich hatte noch einen Gedanken zu dem Satz, mit dem du eingeleitet hast. Klar. Ja, ich sehe, dass wir auch in der Zeit in allen möglichen Zeitschriften von Frauenzeitschriften über, also wirklich ja sehr, sehr weit verbreitete Medien jetzt eben auch diese Themen wirklich hochbringen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es deswegen jetzt weniger tabu ist. Ich glaube, es ist nur, also wir leben immer noch in einer Bubble, in der das, es gibt bestimmte Bubbles, in denen das sehr, sehr präsent ist. Es gibt aber auch noch ganz, 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 ganz viele Bubbles, in denen das überhaupt nicht präsent ist.
Ja, das stimmt. Wir sind ja hier auch in Berlin so eine Hochburg. Ja,
das darf man wirklich nicht vergessen.
Ja, also jetzt in Bitterfeld wird das anders aussehen. Wahrscheinlich, da hast du recht.
Ja, also ich sehe schon auch, oder auch einen gegenteiligen Effekt. Ich hatte letztens eine Klientin, die ganz oft auf Sexualpartys, auf Sexpartys, sexpositiven Partys unterwegs ist und die das so sehr gestresst hat, weil sie das Gefühl hatte, sie ist nicht sexpositiv, nicht offen genug und auch wieder in den Vergleich gegangen ist. Also es ist, ja, wir sprechen da jetzt mehr und öfter drüber, auch in vielen verschiedenen Medien, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Art und Weise schon an einem Punkt angekommen ist, wo das irgendwie nicht mehr schambehaftet ist. Also das Gefühl habe ich so nicht. Das wollte ich noch dazu sagen. Genau. Jetzt kommen wir aber zurück, wie ich aufgewachsen bin. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich besonders sexpositiv erzogen wurde. Also es war jetzt nicht so, dass nö, also das würde ich überhaupt nicht so sagen. Ich weiß auch, also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, irgendwie 130.000 Einwohner. Ich glaube, das erste Mal, dass ich die Terminologie bisexuell zum Beispiel gehört habe, war irgendwie im Ferienlager. Da war ich vielleicht so 12, 13, 14, irgend sowas. 13 vielleicht. Und da war das ein Mädchen, das da mit dabei war, und die hat dann irgendwie so einen Armreif gehabt mit irgendeiner Flagge oder irgend sowas dran, und alle haben da drüber getuschelt und haben irgendwie so gemeint, okay, vielleicht, wenn wir irgendwann mal wieder jemanden sehen mit so einem Armband, dann wissen wir das. Wir wussten aber alle nicht so genau, was das eigentlich bedeutet. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich besonders sexpositiv aufgewachsen bin, und dann so, ich glaube, das erste gleichgeschlechtliche Paar habe ich irgendwie mit 16 gesehen, also wirklich gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass das bei mir irgendwie all around, überall da war.
Und hat dich das gewundert, als du das gesehen hast, oder?
Also bei mir hatte das den Effekt, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, wow, ja, das könnte spannend sein. Also das war, in dem Sinn war das deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es auch für mich in dem Moment das total normalisiert hat und für mich überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben hat, dass sowas für mich auch ein Thema sein könnte oder dass sowas für mich auch spannend sein könnte. Also das wirklich, diese Diversität auch zu erleben, zu sehen, einfach nur in deinem Umfeld, ist total wichtig. Deswegen ist es, was bei mir auch so die Passion ist hinter diesem ganzen Aufklärungsgedanke, weil ich das wirklich auch gesehen habe, was für einen Unterschied das macht, das wirklich zu sehen, wirklich zu erleben, wirklich Menschen um sich zu haben, die andere Arten von Sexualität leben.
Das ist ganz interessant, weil da denke ich natürlich sofort an das, was man so hört, zum Beispiel immer, wenn der CSD stattfindet, wo du dann auch Leute hast, die sagen so, ja, ich habe da ja nichts gegen, aber das ist mir jetzt zu viel. Ist das ein Gedanke, den du nachvollziehen kannst oder eher nicht? Weil so wie du sagst, eine sichtbare Diversität ja für dich was Gutes ist.
Ja, was heißt nachvollziehen? Ich kann die Ängste verstehen oder ich kann sie aus der Psychologie mir zurückleiten, weil ich natürlich weiß, dass wir generell immer erstmal Angst haben vor dem Unbekannten und dass wir immer einteilen in In-Group und Out-Group, und das ist eben was wir nicht kennen und davor haben wir irgendwie Angst. Also ich kann insofern gedanklich nachvollziehen, woher die Furcht kommt, aber dass ich das jetzt akzeptieren würde oder verstehen würde im Sinne von, dass ich es gutheiße, nee, das ist definitiv nicht der Fall. Es ist total wichtig, dass wir, dass jeder seine Sexualität, seine sexuelle Identität leben darf. Und gerade dafür ist es auch jetzt noch total wichtig, dass es solche Demonstrationen wie den CSD immer wieder regelmäßig gibt, damit alle, die das Gefühl haben, okay, sie passen nicht in den heteronormativen Standard, für sich auch überhaupt erstmal Möglichkeiten und zukünftige Wege sehen können, wie sie das vielleicht für sich erleben können und damit auch der Rest der Gesellschaft mitbekommt, wie groß diese immer so vermeintlich kleine Minderheit ist. Also wir wissen ja auch noch aus den ganz frühen Sexualforschungen von Alfred Kinsey, dass wirklich ein sehr, sehr großer Teil und ein viel größerer, als dass wir das immer annehmen, Teil der Gesellschaft. Kennst du die Kinsey-Scale?
Hilf mir mal auf die Sprünge, bitte.
Ich erkläre es ganz kurz. Also er hat so im Prinzip hat ganz, ganz viele Amerikaner in den 50ern, 60ern interviewt zu ihren Sexualpraktiken und hat die dann eingeordnet auf einer Skala von heterosexuell bis homosexuell, von 0 bis 6. Und es gibt halt ganz viele Menschen, die da so ein bisschen in die Mitte fallen. Also er hat das halt auch aufgeteilt mehr als eine Skala und eben nicht ein Schwarz-Weiß-Denken. Und ganz, ganz viele fallen da in die Mitte, weil sie vielleicht mal Gedanken oder Faszinationen für andere Geschlechter haben und oder Fantasien oder vielleicht Dinge auch schon mal ausprobiert haben.
Ja, das kenne ich auch von Leuten, mit denen ich persönlich zu tun habe. Das sind teilweise so Bedarfsbisexuelle. Also die sind in einer Partnerschaft, da gehen sie dann auf sexpositive Partys, die identifizieren sich eigentlich als hetero, aber wenn es sich da anbietet, dann sind sie eben bedarfsbisexuell.
Ich würde sagen, das sind sie wohl dann einfach bisexuell. Das wäre jetzt so meine...
Oder halt nicht eindeutig zuzuordnen. So mal so.
Ist das auch? Ich meine, die Frage ist halt überhaupt, brauchen wir diese bescheuerte Einordnung noch? Also das ist, finde ich halt sowieso irgendwie schwierig. Das ist ja so eine menschengemachte Einordnung. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie natürlich diese Einordnung gibt. Wir sehen das im Tierreich. Es gibt unglaublich viele, viele Arten mit mehreren Geschlechtern. Es gibt Kunilingus bei Igeln und irgendwie, weiß ich nicht, wir wissen von Makakenäffchen, dass sie öfter Orgasmen erleben durch Aneinanderreiben als durch Penetration. Also genau die gleichen Dinge, die wir in unserer Anatomie, in unserer Sexualität als Variation feststellen, sehen wir auch da. Also es ist natürlich, wenn man diesen Vergleich zur Tierwelt immer als das nehmen möchte, um irgendwie so ein Beispiel mit Natürlichkeit reinzubringen, das auf alle Fälle. Und deswegen, also wie gesagt, die Varianz ist viel größer, als wir das sehen und als wir uns das irgendwie zugestehen. Und also gerade deswegen ist es unglaublich wichtig, sie sichtbar zu machen. Und
ja, jetzt haben wir kurz diesen Nebenschauplatz aufgemacht, ja. Aber so, also diese Kinsey-Scale, sehr viele Leute fallen da so in die Mitte, weil sie eben durchaus auch mal zum Beispiel mit Gedanken an homosexuellen oder bisexuellen Sex spielen. Mhm. So, und was sagt uns das jetzt über diese Sichtbarkeit aus?
Na, spannend ist eben auch das, was du beschrieben hast, dass auch in Kinsey-Studien diese Menschen, die da in die Mitte fallen, sich nicht unbedingt als bisexuell bezeichnet hätten. Genauso wie das die Kollegen oder Freunde von dir, die du gerade beschrieben hast, die das vielleicht oder als, wie hast du es gesagt,
Bedarfsbisexuell.
das ist schon einfach auch sehr spannend, dass man das vielleicht selber als Label auch noch gar nicht benutzt, weil mit dem Label natürlich auch bestimmte Vor- und Nachteile kommen. Also ich bin zum Beispiel auch in einem Verein für bisexuelle Menschen, weil gerade eben auch diese Gruppe eigentlich die größte innerhalb des LGBTQI Regenbogens ist, aber die am meisten sozusagen auch von dort innen diskriminierteste. Und gerade diese Sache finde ich eben auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig auf diese.
Also ich überlege jetzt gerade, ob ich das auch so wahrgenommen habe, diese Diskriminierung innerhalb zum Beispiel der Gay-Szene. Das kann ich jetzt für mich persönlich nicht bestätigen. Was aber so mein Gedanke war beim CSD, über den wir ja gerade gesprochen haben, und da würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ich fand das super, als ich selber noch ein bisschen in meiner Sexualität verunsichert war, dahin zu gehen und zu sehen, so, es gibt alles. So, da laufen Leute rum, die setzen sich gerne so Hundemasken auf. Da gehen Leute mit so ganz toll aussehen, die sind super durchtrainiert und haben da so tolle Ledergedönse, so diese, wie heißen die Dinger, die man sich so.
Harness,
genau. Ja. Die haben sowas irgendwie, da gibt's alles, da gibt's lesbische Menschen, Schwule, ja. Da ist alles einfach irgendwie möglich. Und das fand ich am Anfang total toll. Aber irgendwann hatte ich auch in mir dieses Gefühl, so einer erstens irgendwie Übersättigung. Mhm. Und dann zweitens hatte ich so das Gefühl so, okay, gut, aber ich bin ja jetzt nicht nur meine sexuelle Orientierung.
Das ist auch so eine ganz typische Entwicklung, ja, dass man erstmal so das irgendwie braucht, sich plötzlich nur noch über diese neu gefundene und endlich erlaubte sexuelle Identität tatsächlich zu identifizieren. Und irgendwann, das ist dann eigentlich ganz schön, das ist dann, wenn man schon so ein bisschen weiter ist in seiner sexuellen Identifizierung, ist es nicht mehr die ganze Identität, weil natürlich ist Sexualität nicht unsere einzige Identität und nicht das, was uns als Menschen ausmacht. Deswegen, das ist dann schon so ein bisschen das, wenn man schon einen Schritt weiter ist, dann finde ich das auch total schön, wenn man feststellt, ja, okay, aber es ist nicht nur das, was ich bin. Und das verstehe ich total, dass du das so fühlst, und das ist schön.
Weil als ich das so bei mir bemerkt habe, dass ich dann da so zwischendurch dachte, so, boah, okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, habe ich dann so überlegt, bin ich jetzt konservativer geworden oder ist das eine größere Selbstsicherheit, die ich habe? Da war ich mir ein bisschen unsicher.
Ich glaube schon, dass es eher so ein Wachstumsprozess ist.
Ja, vielleicht auch, dass man sich die Hörner abgestoßen hat, ne? Das kann auch sein. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Ach ja, stimmt, ich habe auf deiner Website dieses Quiz gesehen, was du machst. Und das ist ja jetzt auch, wo ich gerade so die Frage gestellt habe, so sind diese Gedanken, die ich habe, nachvollziehbar. Du hast auf deiner Website ein Quiz, das heißt, bist du okay?
Oh ja. Das finde ich sehr schön.
Erklär es doch mal bitte selber. Also ich habe mir das mal angeguckt. Ich fand das super interessant, weil also was du da ja machst, du fragst verschiedene Punkte zur Sexualität des Nutzers ab.
Genau, also eigentlich sind es, ich glaube, knapp 100 Aussagen von Menschen über ihre eigenen Wünsche, Fantasien, Sexualität oder Partner und Partnerinnen. Und als Spieler darf man dann zustimmen oder ablehnen. Im Sinne von, ja, den Gedanken hatte ich auch schon mal, den kenne ich, oder nee, den hatte ich noch nie. Und das finde ich, das ist so ein ganz heilsamer Prozess, sich das einfach mal, diese Gedanken, die andere Menschen dazu haben, einfach mal durchzulesen, anzuschauen, auf sich wirken zu lassen. Und die Idee ist wirklich, dass, wenn man durch diese Fragen durch ist, dass auch genau dann sich wieder dieses Gefühl einstellt, wie in diesem Workshop, den wir gerade planen, dieses Libido-Labor, hey, ich bin da nicht alleine. Das ist total normal, es ist total okay. Und jetzt großer Spoiler, wenn ihr dieses Quiz macht, es wird immer rauskommen, ihr seid okay.
Ja, das war jetzt nämlich meine Frage. Weil ich habe ja so überlegt, so, okay, gut, wenn man das jetzt irgendwie an Punkten festmacht, ist das ja auch sehr fluide. Und hab dann so gedacht, so, okay, gut, wie löst man das auf eine Art und Weise auf? Und was müsste ich da alles drücken, bis dann da steht, also nee, sorry, Mensch, du bist wirklich... Da kann man nichts mehr machen. Da ist Hopfen und Malz verloren.
Du darfst immer Ja drücken und bist trotzdem okay. Nee, das ist ja auch der Gag dabei. Also ich bin ja auch ein starker Vertreter von der These, dass alle Fantasien erstmal erlaubt sind. Da, wo dann Bewertung draufkommt, ist, wenn wir handeln. Ja, Handeln unterliegt Ethik und Moral, aber Fantasien erstmal nicht. Und Fantasien dürfen, egal in welche Richtung sie gestaltet sind, dürfen sie da sein und haben sie ihre Berechtigung. Wir können sie oft auch gar nicht beeinflussen. Und deswegen ist das völlig okay und völlig normal und ganz okay. Und hoffentlich gehen alle aus diesem Kurs mit diesem Gefühl raus, dass sie da okay sind.
Moral ist ein schöner Begriff in diesem Kontext, weil das auch noch ein Thema war, zu dem ich mir Fragen gestellt habe. Weil es ist ja, es gab ja jetzt auch große Debatten im letzten Jahr zum Beispiel über Rammstein und dieses Machtkonstrukt von der berühmte Musiker und der in Anführungszeichen Groupie, der den Musiker anhimmelnde, jüngere, schwächere, mutmaßliche Partner. Da ist dann immer die Frage so, okay, gut, wo baut man eine moralische Grenze auf? Und wo fängt da der Unterschied von okay und nicht okay an? Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch in so Sachen gehen wie den Kink des Consensual Non-Consents, also Leute, die es erregend finden, praktisch so zu tun, als würden sie einem Sexakt nicht einstimmen. Das ist halt wirklich eine Grauzone, weil...
Also die würde ich erstmal gar nicht als Grauzone bezeichnen. Das ist eine sehr, sehr gängige Fantasie und die basiert auf Consent. Also man legt fest, dass man jetzt ein Rollenspiel spielt, indem man Nein sagt. Für genau dieses Rollenspiel soll aber eben dieses Nein dann als Ja gewertet werden.
Ja, die Grauzone fängt, finde ich, dann da an, wenn man zum Beispiel jetzt in so einer Situation ist, wo dieses, es gibt ja Konstrukte, darüber habe ich auch mal ein bisschen was gelesen, wo das gesagt wird, okay, das ist eine prinzipielle Regel, die ich dir gebe. Wenn ich Nein sage, dann steht es dir trotzdem frei. Und ich glaube, ab dem Punkt wird es dann irgendwann sehr diffus zu unterscheiden, wann dieses Nein jetzt außerhalb des Rollenspiels stattfindet. Und dann wird es durchaus eine Grauzone, finde ich.
Ah, okay. Also ich verstehe, was du meinst. Nur ein enthusiastisches Ja ist ein Ja. Da sind wir uns hoffentlich alle einig.
Ja.
Aber in diesem ganz speziellen Spiel, in diesem Consensual Non-Consent Spiel, da ist das anders. Und das ist, der Kink ist einfach, also auch diese, der Kink ist ja im Prinzip das genommen werden, das tatsächlich vielleicht sogar vergewaltigt werden. Das ist ja tatsächlich auch eine Fantasie, die unglaublich weit verbreitet ist. Also ich habe jetzt gerade die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber es waren irgendwas um die 30 oder 40%, die diese Fantasie haben. Also es ist keine.
Wie vergleicht sich das mit den Fantasien, mit den Fantasien, jemanden zu vergewaltigen? Wollen mehr Leute, also oder haben mehr Leute die Fantasie, vergewaltigt zu werden oder zu vergewaltigen?
Das habe ich jetzt gerade aktuell nicht im Kopf, aber okay. Das könnte ich raussuchen.
Okay, ja.
Das könnte ich raussuchen. Aber das ist, das sind tatsächlich einfach zwei Seiten der Medaille. Mhm. Ja.
Also da geht es auch viel um Machtdynamiken.
Es geht um Machtdynamiken und gerade wenn jetzt jemand diese Fantasie hat, zu vergewaltigen in einer Spielsituation. Wir reden jetzt nicht von einer echten Vergewaltigung, ja, sondern wir reden wirklich von einem Rollenspiel, in dem das sozusagen nachgespielt wird. Dann ist es tatsächlich auch, dann wissen wir das auch, dass gerade so zum Beispiel Sadismus oder Dominanz oft nicht ein Ausdruck davon sind, dass wir unbedingt, sozusagen diese Macht ausüben wollen, um nur das zu bekommen, sondern es ist tatsächlich auch ein sich kümmern um die andere Person, was da als Bedürfnis dahinter steckt. Also auch so ein bisschen gegenteilig dessen, was man sich da so vorstellt oder welche Eigenschaften man vielleicht diesen Partner, den Dominanten, dann zuschreiben würde.
Darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, finde ich, dass das stimmt. Das sieht man ja auch manchmal in diesen Domina-Dominus-Sklaven-Dynamiken. Mhm. Ne, dass es dann auch viel so fast so was Elternhaftes hat, ne?
Ja,
also oder so, wie, als würde man sich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache manchmal, als würde man sich um ein Tier kümmern.
Ja, oder es ist ganz oft so, dass man ja auch sagt, dass der Sub-Partner, also der submissive Partner, eigentlich die Zügel in der Hand hält, weil dieser Partner ja bestimmt, wo sind die Grenzen, was möchte ich, dass passiert. Und in einer guten BDSM-Beziehung oder einem guten BDSM-Spiel hat man ja eben auch den Austausch darüber. Und da können wir als Gesellschaft wirklich viel von BDSM-Spielern lernen, weil die einfach in dieser Kommunikation oft schon sehr, sehr viel weiter sind. Und ja, dann ist es oft Bedürfnisse, die wir im echten Leben nicht erfüllt bekommen, die wir uns dann eben in der Sexualität erfüllen. Und manchmal ist es das, ich möchte mich gern um jemanden kümmern. Und dann passiert das in irgendeiner Art von Power-Dynamik oder einem Spiel, das in diesem Raum stattfindet.
Jetzt hat ja gerade BDSM eine gewisse Popularisierung erfahren durch Shades of Grey. Und wenn man sich jetzt mit Leuten unterhält, die sich in dieser BDSM-Szene ein bisschen intensiver bewegen, dann sagen dir die alle, das ist der größte Schwachsinn. Wie kommt man denn dazu, sich dazu auf eine Weise zu bilden, die zwar eine allgemeine Zugänglichkeit hat, aber eben nicht so auf eine Weise halt so in diesem, was man dem sogenannten Frauenroman-Klischee zuordnet, sondern eben was wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung ist. Wo informiert man sich da?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt mittlerweile, gerade natürlich jetzt hier in so Hubs wie Berlin, gibt es natürlich auch unglaublich viele tolle Kurse und es gibt BDSM-Coaches und es gibt alles Mögliche an Material, was man dazu wirklich auch tatsächlich irgendwie studieren kann, lernen kann. Also da gibt es ganz viel. Es gibt Treffen, es gibt Austausch. Also da kann man ganz schön viel machen, um einfach so ein bisschen auch besser zu verstehen, wie können solche Spielregeln gestaltet werden und wie kann ich das sicher für mich und meine Partner gestalten.
Aber also, wenn ich jetzt morgen in so ein BDSM-Seminar gehe und sagen würde, ich habe jetzt gar nicht unbedingt Interesse daran, das auszuüben, das interessiert mich einfach nur. Ich würde gerne mal wissen, wie das geht. Das könnte ich da auch machen.
Bist du da herzlich willkommen. Also bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe ja letztes Jahr oder jetzt die letzten zwei Jahre immer auch wieder auf der Venus gesprochen. Da waren auch immer wieder Practitioner dabei, also die auch in dem Bereich Kurse anbieten. Und ich habe es ja dort live erlebt. Die waren immer total happy, da eben auch Neulinge so ein bisschen mit an die Hand nehmen zu dürfen und einfach erklären zu können und ihre Art von Sexualität und ihre Art von Spiel einfach auch vorstellen zu dürfen. Also ich glaube, wenn man da respektvoll rangeht, kann man sich vieles auch einfach mal so ein bisschen aus der Ferne ansehen und ja, beobachten, ob das dann vielleicht was für einen ist. Vielleicht ist es was, vielleicht ist es auch überhaupt gar nichts.
Ich fand das gerade interessant, dass du die Venus angesprochen hast, weil ich sehe von der Venus dann regelmäßig irgendwie die Plakate in der Stadt hängen, wo meistens jüngere Damen mit sehr wenig an drauf sind. Und ich hatte dann immer so ein bisschen das Gefühl so, okay, gut, das ist jetzt hier eine sehr offene zur Schaustellung von etwas sehr Anrüchigem. Ich glaube aber, dass die Veranstaltung an sich nicht so anrüchig ist eigentlich.
Also sie ändern sich gerade. Und ich kann auch letztes Jahr die Plakate, die waren jetzt zum ersten Mal sehr divers. Ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen sind, also auch von Geschlechtsidentitäten. Das war wirklich so das erste Jahr, wo da deutlich mehr zu sehen war. Und sie haben natürlich eben auch den Mut jetzt gehabt und die Mühe da reingesteckt, eben diese Hedonistik-Lounge dann auch zu gestalten und eben auch Sexualaufklärerinnen wie mich oder Practitioner, andere Sexologen, Coaches und so weiter, Bondage-Professionals, all das einfach mal wirklich auch auf die Venus zu bringen und dort auch Sexualaufklärung anzubieten. Also das ist ja auch ein ganz großer Schritt für eine Messe, die es jetzt einfach schon 25 Jahre oder 20 Jahre, ich weiß es gar nicht, 25 Jahre, glaube ich, gibt und die halt aus einem sehr heteronormativen Milieu entstanden ist. Dafür finde ich das einen riesengroßen Schritt und da gibt es noch einiges, was man da besser machen kann, aber ich bin dafür, dass man dabei ist und mithilft und nicht darüber redet, weil es einfach eine riesengroße Chance ist und dort eben auch tatsächlich viele Geschlechter auch als Besucher da sind und eben nicht nur Männer. Aber ich stimme überein, es gibt bestimmte Bereiche auf der Venus, die sind immer noch sehr, sehr, sehr
Das wäre jetzt meine nächste. Ja, nicht nur das, ich habe auch, also ja, ne, auch so ein bisschen
ein positives Wort dafür.
Also sehr, sehr triebhaft fokussiert, kann man vielleicht auch sagen, oder?
Ja, es sind halt sehr kommerzieller Sex wird dort sehr, sehr emanzipiert und sehr offen einfach auch dargestellt. Und das ist für viele, die da zum ersten Mal hinkommen, auch für mich tatsächlich, also ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus, ich bin da überhaupt nicht anders, war das auch erstmal wirklich ein Erlebnis und irgendwie auch ein Schockzustand, in so einem Raum dann zu sein. Also das erlebt man ja sonst einfach nie. Und das ist schon was, das ist schon ein Erlebnis.
Anders kann ich das nicht sagen. Was passiert in diesem Raum? Also ich war selber nie da. Ich hab nur so ein paar kleine Videos irgendwie gesehen, wo das halt aber auch immer alles mit so einem Impetus der Lächerlichkeit ein bisschen dargeboten wurde. Also was ist da? Also da laufen dann nackte Leute rum oder wie ist das?
Also es gibt auf der Venus drei große Hauptbereiche plus irgendwie so diese Business Lounge. Einer ist für Toys. Da sind halt alle möglichen verschiedenen Toy-Hersteller. Du kannst dir das alles anschauen. Du hast ja immer Hostessen, die das alles zeigen.
Wie halt bei so einer Klasse.
Genau. Dann ein Bereich, das ist eben der, von dem ich gesprochen habe, wo ich auch diese Sexualaufklärung mit den anderen Coaches zusammen gemacht habe und eben auch das Insomnia hier hat das ja organisiert in der Hedonistic Lounge. Das ist so dieser SM-Bereich, der aber gemischt wurde mit Sexualaufklärung. Also
das ist dann so ein bisschen so der Keynote. Bereich praktisch, ne?
Das war aber auch so dieser BDSM-Bereich, also okay. Wo du halt auch ganz viele Toys, Klamotten, all das irgendwie, so ein paar Shows natürlich auch, das Live-Sex-Shows oder Live-Bondage-Shows oder
Live-Sex-Shows. Mhm, ja. Das stelle ich mir kompliziert vor auf Seiten der Darsteller.
Das wird aber auf der Venus wirklich auch so gemacht und das ist auch tatsächlich das Konzept dieses dritten Bereichs, von dem du wahrscheinlich schon ganz viel gesehen hast. Das ist halt der, wo dann wirklich Camgirls und Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen eben auch tatsächlich an den Ständen sind und dort live vor Ort zum Beispiel masturbieren oder eben Sex haben oder auch mal mit Kunden oder mit Besuchern tanzen oder Shows stattfinden. Und dann ist natürlich unter den ganzen Besuchern, die zum Teil einfach Straßenkleidung anhaben, zum Teil irgendwie in Fetischklamotten kommen, sind natürlich auch viele, die dann einfach auch nochmal sehr freizügig oder vielleicht sogar nackt dann da irgendwie sind und durch diesen Bereich gehen. Und das ist, wenn man das einfach noch nie erlebt hat, ist das schon was sehr Besonderes.
Das kann ich mir vorstellen, weil während du das so erzählst, ist auch bei mir so dieses, aha, okay, das ist ja merkwürdig. Gerade bei diesem Camgirl-Thema, was ja jetzt auch nochmal ein Riesenkapitel ist, was wir da aufmachen könnten, wenn wir jetzt über so Onlyfans und so reden, ne, so die Popularisierung dieser Selbstdarstellung als sexuelles Wesen im Internet, was ja für viele auch einen emanzipatorischen Wert hat, so, aber da ist ja eigentlich, also so das Tolle an diesem Camgirl-Ding ist ja eigentlich, dass man immer die Sicherheit hat, dass man immer hinter der Kamera ist.
Ja, es ist ich habe letztens auch mal ein Interview gemacht mit Live Jasmin, wo wir darüber gesprochen haben. Das ist schon auch eine sehr emanzipierte Arbeit und die sehr, sehr viel Wert auch auf den Schutz von den SexarbeiterInnen dann eben auch legt. Und ich finde es oft so ein bisschen geheuchelt, weil, also wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, ich würde sagen, dass wir mittlerweile fast alle schon mal den Dienst einer oder eines Sexarbeiters in Anspruch genommen haben, einfach dadurch, dass wir Pornos konsumieren. Und das ist mittlerweile so weit verbreitet, dass man da fast niemanden mehr ausnehmen kann. Und dann ist das wirklich dann ist das wirklich ganz schön dramatisch, wie schlecht die Situation und die gesetzliche Lage immer noch für Sexarbeitende ist. Also das ist wirklich, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich finde es auch schwierig, das fand ich letztes Jahr mal total spannend. Da war ich auf einer Art Kongress, da ging es um eben die Rechte von Sexarbeitenden und wo auch nochmal so klar definiert wurde, wer eigentlich sozusagen bestimmen darf, was von uns als normale und abartige Sexualität deklariert wird. Und die haben das so schön erklärt, dass es letztendlich eben auch so Portale, wie du jetzt gerade beschrieben hast, also OnlyFans und sowas, die haben ja auch Grenzen von dem, was sie zeigen dürfen und was sie nicht zeigen dürfen. Und wer bestimmt das letztendlich? Die Payment-Anbieter. Denn die haben sozusagen die Entscheidungsgewalt, wie diese Sexarbeitenden überhaupt an Einnahmequellen rankommen. Und das finde ich so ein bisschen auch fragwürdig. Und da gibt es viel, was noch nachzubessern ist an den Bedingungen für Sexarbeitende. Von was sie für Zahlungen, wie sie die bekommen können, den Status, den sie haben, Versicherungen und so weiter. Also da gibt es viel, was wirklich noch nachgebessert werden muss.
Ja, mein Gedanke war jetzt in Bezug auf die Venus, wenn du da halt eben diese Live-Situation beschreibst, das ist ja theoretisch eine große, auch ein Risiko, was man da eingeht, ne? Denn diese normale Camgirl-Situation, du bist da in deinem Umfeld, du sitzt vor deiner Kamera und da können irgendwelche Leute nach dir lechzen und dich in ihrem Kopf oder tatsächlich wirklich fetischisieren ohne Ende, aber sie können dich nicht berühren.
Ja.
Und das ist dann, stelle ich mir vor, eine große Überwindung, diese Konfrontation da einzugehen. Was kommen denn da für Leute hin zur Venus? So, sind das ganz normal, ist das der Manuel aus der Einkaufsabteilung, der da vorbeikommt? Ist das die Gitte, die irgendwie Schneiderin gelernt hat und jetzt irgendwie was mit Marketing macht? Wer kommt da?
Also ich habe letztens erst wieder gelesen, irgendwie 60-40 Split, also 60% Männer und 40% Frauen und divers. So haben sie es, glaube ich, beschrieben auf der Website. Also genauer haben sie es noch nicht eingeteilt. Und ja, also was ich jetzt so selber mitbekommen habe, ist es natürlich total gemischt. Also du hast die Gitte und den, wie hast du gesagt, den Manuel. Die vielleicht einfach mal so ein bisschen irgendwas Neues in ihre Partnerschaft bringen wollen und sich das da gemeinsam mal anschauen und einfach mal erleben wollen, wie verrucht das alles sein kann und noch ganz am Anfang da ihrer Reise sind, vielleicht auch einfach nur mal ein bisschen einkaufen gehen wollen oder so oder sich irgendwie ein Erlebnis da schaffen wollen. Und dann hast du natürlich die absoluten Profis, Fetischisten oder eben auch Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Also damit meine ich jetzt eben auch Toyhersteller oder Sexshop-Betreiber, Sexclub-Betreiber, all das. Also da hast du natürlich die Profis auch mit drin und du hast das klassische Klientel, das die Venus 25 Jahre jetzt einfach hatte. Du hast natürlich auch diese typischen, wie man das immer wieder dann in den Videos auch sieht, mit Kamera bestückten Männer, die dann eben auch in dieser Camgirl, in diesem Camera-Bereich dann da auch wirklich mit ihren Kameras dastehen, 50 Zentimeter vor diesem Sexarbeitenden.
Ich versuche gerade, mich da so ein bisschen hineinzuversetzen. Ich glaube, ich fände das jetzt, wenn ich sonst in der Situation wäre, wo ich mich so freizügig präsentieren würde, fände ich das, glaube ich, sehr, sehr unangenehm, so von Angesicht, so zu so einem, ja, praktisch Objekt der Lust gemacht zu werden. Und nicht
vielleicht ist das genau der Reiz für diese Sexarbeitenden, dass sie diesen ja, dass sie diesen Teil ihrer Arbeit eben auch tatsächlich mal erleben dürfen, die Fans sozusagen einfach mal wirklich auch dort haben und einfach mal die Bewunderung und das Feedback einfach mal direkt auch bekommen können. Also es sind ja alles erwachsene Menschen, die das für sich so entschieden haben. Das finde ich auch immer wichtig zu betrachten, dass das eine Entscheidung ist. Und nur weil das jetzt was ist, wo du jetzt sagen würdest, okay, für mich wäre das jetzt nichts, ist das für die vielleicht total spannend und ein riesengroßer Karriere-Highlight, weil sie einfach sonst vielleicht wirklich diese Barriere-Laptop haben und dieses direkte Feedback auf dieser Wahnsinnsmesse, die ja einfach riesengroß ist und irre Besucherzahlen hat, sonst gar nicht haben.
Gut, das kann sein, so habe ich das gar nicht betrachtet. Ist auch ein interessanter Gedanke. Jetzt haben wir den Begriff Sexarbeit ja schon mehrfach eingebracht. Arbeitest du auch zum Beispiel mit Sexarbeiterinnen zusammen?
In den USA passiert es ganz viel, dass Sexcoaches dann mit Surrogate-Partnern zusammenarbeiten. Das sind im Prinzip Sexarbeitende, die therapeutisch arbeiten und die eher so dann eine bestimmte Technik dann zum Beispiel mit unterstützen. Ich mache das ja hier noch nicht.
Das habe ich gehört, das gibt's tatsächlich. Das ist auch so ein bisschen belächelt worden teilweise in der Presse, dass es ja zum Beispiel auch für Schwerbehinderte das Angebot gibt, einen therapeutischen Sexarbeiter, eine therapeutische Sexarbeiterin zur Seite gestellt zu bekommen, weil man dann aber eben auch gesagt hat, so, ja, das mag für euch jetzt ein bisschen albern klingen, aber diese Leute die sind ja nicht auf einmal asexuelle Wesen.
Da sagst du was total Wesentliches, ist wieder dieses, dass wir diesen Menschen ihre Sexualität eigentlich absprechen. Und wir haben überhaupt
entweder
gar keine
das oder sie wird fetischisiert.
Ja, oder das, ganz genau. Aber normal ist sie auf alle Fälle nicht und normal wird sie nicht betrachtet. Und genau dafür, also für Senioren oder für solche Dinge, ist Surrogate Partner, ist auch dafür total super und finde ich total wichtig. Gibt es bei uns noch nicht so oft und ich habe jetzt noch keinen passenden Surrogate Partner gefunden, mit dem ich da gerne zusammenarbeiten würde, aber ich finde das vom Konzept her und von der Idee her sehr gut und ich glaube, dass es auch tatsächlich nicht nur für diese beiden Gruppen, also nicht nur für Senioren oder für Menschen mit Behinderungen tatsächlich Vorteile haben kann, wenn man tatsächlich einfach mal mit jemandem arbeiten kann, mit dem man Körperarbeit macht.
Also dann tatsächlich auch eine praktische Übung.
Genau, oder einfach mal, also ja, wenn es wirklich darum geht, dass da bestimmte Berührungen durchgeführt werden oder eben auch mal dieses einfach nur ein Atmen, ein Achtsamkeit in der Sexualität erlernen, all diese Dinge, dass man das wirklich mit einem Partner oder einer Partnerin machen kann, weil das ist natürlich nichts, was ich anbieten kann. Ich arbeite ja immer nur gesprächsbasiert. Alles, was an Körperarbeit stattfindet in meiner Praxis, findet eigentlich zu Hause statt. Also das sind dann Hausaufgaben, die Klienten und Klientinnen mitnehmen.
Also, okay, das ist ein schönes Wort, Hausaufgaben. Ja. Oh, fragst du das dann auch ab? Also kommen wir jetzt so ein habt ihr gestern war hier, die habt ihr gestern mal den Dildo ausprobiert, den ich euch empfohlen habe?
Ja.
Okay.
Ja, ich habe auch tatsächlich eine Riesenkiste mit Spielzeug, mit Büchern, mit allem möglichen Material. Ich habe, hast du vielleicht auf Instagram auch gesehen, diese Vulva- und Penismodelle natürlich, die wir haben. Aber es ist total wichtig und dieses Coaching hat auch nur einen Erfolg, wenn man zu Hause diese Übungen tatsächlich auch durchführt. Der Körperarbeit ist wichtig. Es funktioniert nicht durch alleines Besprechen oder allein von mir jetzt irgendwie Informationen geben. Damit alleine reicht's nicht. Und deswegen, ja, ich gebe total viel Hausaufgaben mit. Und das Wichtige ist, diese Hausaufgaben auch zu besprechen, weil bei den meisten Hausaufgaben geht's darum, was kam denn jetzt als Gedanke hoch, als ihr diese Übung gemacht habt? Oder was kam als Befürchtung hoch? Oder wie hast du dich danach gefühlt? Was ist da irgendwie nochmal an Problemen aufgekommen? Also es ist total wichtig, die dann eben danach auch zu besprechen oder auch zu gucken, ja, hat das jetzt funktioniert mit Methode X? Oder hat diese Übung funktioniert? Hat die dir irgendwie mehr Sicherheit gegeben? Also es ist total wichtig, da auch nochmal drüber zu sprechen. Und ja, normalerweise fängt dann so eine Coaching-Sitzung auch an, dass ich immer sage, okay, wie war es denn die Woche auch mit den Hausaufgaben? Habt ihr euch was anschauen können? Manchmal gebe ich auch tatsächlich Filme oder Bücher mit oder schriftliche Übungen. Also es ist ganz unterschiedlich, aber das findet eben zu Hause statt, weil das kann ich als Sexcoach, so wie ich es für mich definiere, nicht mit anbieten.
Ich hatte ja nach den Sexarbeitern gefragt, ich habe jetzt auch so ein bisschen überlegt, so auf Klientenseite. Also hattest du auch schon zum Beispiel Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter als Klienten?
Im Podcast.
Da kann ich mir ja vorstellen, dass das hier auch eine gewisse Rolle eben spielt, wie da Sexualität und Selbstbild übereinkommen.
Ja, bestimmt auch. Jetzt in dem Fall, also ich meine, ihr hört das ja dann irgendwann, wenn der Podcast auch draußen ist, in Berlin Intim mal. Da ging es darum, ich überlege gerade nochmal, da ging es auch um ein, ich glaube, da ging es sogar auch um ein Orgasmus-Thema. Das auch so, so dieses Klassische, dass Orgasmen im Solo-Play erlebt werden können, aber in der partnerschaftlichen Sexualität oft nicht. Und der Punkt ist, dass viele Sexarbeitende nicht unbedingt deswegen Profis sind, was was ihre eigene Anatomie oder was was Sexualwissenschaft betrifft. Also was die sind Profis in dem, was sie tun, nämlich Sexualität darstellen und wunderbare Bilder schaffen oder Klänge schaffen oder was auch immer sozusagen ihr Teil der Sexualarbeit ist. Aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass sie zwangsläufig besser darin sind, ihre Wünsche zu kommunizieren, zu wissen, welche Berührung sie brauchen. Da gibt's ganz viel. Ich weiß noch, ich glaube, Paulita Papel, ja. Hat ja Lustery zum Beispiel, war früher auch Pornodarstellerin, macht jetzt sehr feministischen, ethisch produzierten Porno, ist auch eine Autorin. Und die hat zu meinem Buch auch so eine kleine Rezension geschrieben. Da hat sie auch gemeint, sie war erst Pornodarstellerin und dann hat sie gelernt, Orgasmen zu haben.
Liegt das vielleicht auch daran, dass die Sexarbeit ja oft so als Dienstleistung betrachtet wird, wo es halt eher darum geht, anderen Leuten Befriedigung zu bringen? Ja.
Also es geht nicht darum jetzt, also in den meisten Pornos, außer jetzt den guten neueren Varianten, wo wirklich echten Sex zeigen, aber jetzt im klassischen Porno ist es wie ein Schauspieler, wo du halt Sex darstellst, aber jetzt nicht unbedingt den Sex, den du unbedingt toll findest oder den du erleben willst oder einen echten Orgasmus oder die Berührung, die du magst, sondern auch halt vielleicht einfach in Positionen, in Winkeln, in Darstellungsweisen, die sich halt vor der Kamera oder für den Film einfach gut machen. Also ich glaube, da unterscheiden Sexarbeitende schon auch sehr stark zwischen, sehr total wichtig, zwischen privaten und zwischen Arbeit.
Ja, ich habe, man hört im Zusammenhang mit Pornos oft diesen Begriff des Male Gaze. Mhm. Ne, also, dass Pornos primär geschaffen sind, um an Männer gerichtet zu sein, dass Männer daran Lust empfinden, ne, diese POV-Perspektive, mhm, und dass die Frau ganz hin und weg ist und im Grunde genommen komplett im wahrsten Sinne des Wortes übermannt wird durch diese Sexualität. Ist das zutreffend? Und ist es deshalb auch jetzt praktisch der notwendige Schritt, dass man so etwas hat wie feministischen Porno? Oder kann man auch sagen, vielleicht kann man auch sagen, dadurch, dass zum Beispiel ja die Frauen dann oft als irgendwie übermannt dargestellt werden, dass ja gerade die Lust der Frau in diesem Moment auch der Fokus ist, die Darstellung dieser Lust.
Ja, aber eben aus der Sichtweise eines Mannes, nicht aus der Sichtweise dieser Frau, die okay, da gerade die Lust empfindet. Das bedeutet ja Male Gaze eigentlich. Also es bedeutet ja aus der Sicht, aus der Perspektive des männlichen Teils. Nein, ich sehe da schon ganz, ganz großen Bedarf, dass wir eben auch Pornomaterial schaffen, das andere Perspektiven zeigt, das andere Geschlechter zeigt, das andere Vorlieben zeigt, das eben auch Sex mal in echt zeigt. Also gerade weil wir ihn ständig dafür benutzen, Sexualaufklärung zu bekommen, ist es halt schon schön, wenn manche dieser Filme vielleicht uns auch ein bisschen mehr zeigen, wie Sexualität eigentlich stattfindet. Und dass so dieses Klassische, was wir dort eben sehen, nicht unbedingt dem entspricht, was für alle Menschen spannend ist. Also das ist so weit entfernt von dem, was Sex eigentlich ist. Das ist unglaublich. Und deswegen finde ich es total wichtig. Und da gibt es wirklich tolle Projekte. Also zum Beispiel Lustery, finde ich sehr, sehr cool. Dann gibt es von Erika Lust X Confessions. Das finde ich auch ein cooles Projekt. Da werden im Prinzip Fantasien, die Menschen haben, in Filme umgebaut oder entwickelt. Und das Schöne ist, es hat so ein Gefühl von einem Kinofilm, von einem Spielfilm, so ein ganz schönes Set und ein ganz schön zusammengerichtetes.
Das klingt jetzt auf meiner Seite wie eine Ausrede, es ist aber wirklich wahr. Ich habe da kürzlich ein Buch drüber gelesen. Mhm. Porno, eine unverschämte Analyse.
Genau,
Madita Oeming, wo es eben auch genau darum ging, dass er eben dadurch, dass viele Leute so ihren ersten tatsächlichen Kontakt und ihre erste tatsächliche Konfrontation, die nicht wie im Bio-Unterricht auf einer abstrakten Weise stattfindet, mit Sex haben durch Pornografie. Und dass es dementsprechend auch durchaus vielleicht nicht den Anspruch, aber doch den Wunsch geben kann, dass eben eine Pornografie auch nicht pädagogischer, aber realistischer ist.
Ja, Also man wird nicht immer alles realistisch bekommen, aber was Madita eben auch Wunderbares macht, ist ja dieser Pornoführerschein. Und den Ansatz finde ich cool, dass man einfach so ein bisschen achtsamer wird, was man konsumiert und wie man konsumiert und was man da eigentlich sieht. Und das fände ich total schön, wenn das jetzt ein Schulfach werden würde, weil wir sowieso alle Pornos gucken, gehe ich jetzt mal, also wissen wir aus Studien, ich glaube, letzte Studie, die ich dazu gelesen habe, irgendwie 78% der Erwachsenen weltweit geben es zu, im Sinne von, haben im Selbstreport angegeben, schon mal Pornos geguckt. 78%.
Es gibt sehr viele spannende Statistiken darüber, auch wie Leute zum Beispiel ihren ersten Kontakt mit Porno beschreiben. Ist es auch in diesem Buch ein Thema. Viele Leute halt eben noch so im pubertierenden Alter, teilweise frühere Pubertät auch, also so 13, 14. Und aber ganz viel auch, und da kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs, im Kontext der Freundesgruppe.
Ja.
Also zusammen. Pornos gucken. Und dann so eben teilweise so mit diesem Impetus, wo, boah, ich zeig dir jetzt mal was Krasses. So, wo es aber auch eben, was ja eigentlich so den Impuls auch zeigt, wir haben irgendwie ein Bedürfnis, mit unserer Sexualität an andere heranzutreten.
Total, total. Das ist, das wäre so schön, wenn wir das könnten. Dann würde ich, bin ich der Meinung, bräuchten wir ganz, ganz viele Sexualtherapeuten und Coaches nicht mehr, wenn wir einfach da ein bisschen lockereren Umgang damit hätten, dass wir einfach unsere Themen auch besprechen dürfen unter Freunden, vielleicht sogar irgendwie in der Familie. Und das ist ein bisschen schade, dass das halt in unserer Gesellschaft so überhaupt gar nicht passiert. Und deswegen sind eben dann auch so Angebote einfach ganz schön. Deswegen verstehe ich auch, dass Jugendliche natürlich dann erstmal so sich da sich da zusammentun und erstmal gucken, was gibt's da eigentlich, was ist da krass. Das Problem ist halt nur, wenn man das nicht einordnet und ich weiß, was man da gerade sieht und dass das eben nicht Sexualität ist, wie sie gelebt wird, wie sie eben auch erfüllend ist für alle Geschlechter, dann hat man dann eben ganz, ganz lange Sex, der einem eigentlich gar nicht so wirklich gefällt, mit dem man sich irgendwie zufrieden gibt und dann kommen alle möglichen Hürden dabei raus in der Sexualität.
Wir haben ja diese Quantifizierung der Leistungen schon angesprochen.
Genau,
ja,
wichtiges Thema.
Also so die Frau muss squirten zum Beispiel, ne? Oder der Typ muss am Ende sichtbar ejakulieren.
Ja.
Ne? Das baut ja eben ganz unrealistische Szenarien eben auf. Und eben vor allem auch ein Tempo, das da gezeigt wird. Da geht's ja selten los, dass man erstmal kuschelt und sich dann annähert oder so, sondern da geht's dann halt eigentlich mehr um Reibung als um alles andere.
Ja.
Das ist, wenn halt das eben so die einzige in dieser Form wirklich direkte Konfrontation mit dem Thema ist, vermittelt einem das ja ein ganz falsches Bild. Merkst du das viel bei deinen Klienten, dass sie durch sowas eben vielleicht auch einfach beeinflusst sind?
Total. Aber wie gesagt, auch romantische Komödien. Also ich setze das mittlerweile wirklich gleich. Was wir in romantischen Komödien immer an Schwachsinn vorgesetzt bekommen, wie Sexualität abzulaufen hat. Also erstmal schon dieses, Sex muss spontan sein, damit es irgendwie heiß ist. Völlig falsch. Je länger die Erregung war vor dem Orgasmus, desto größer das Orgasmuspotenzial. Also nur so als ein faktisches Beispiel dazu. Dieses, weiß ich nicht, auch was wir in Filmen ganz oft noch gesehen haben, diese Szenen, wo irgendwie dann jemand auch mehr oder weniger überredet wird oder wo das irgendwie noch als der Hero irgendwie dargestellt wird, der sich dann auch nimmt, was er möchte. Oder also da haben wir wirklich, wir sehen da so einen Blödsinn einfach immer wieder und immer wieder oder eben auch das Vorspiel übersprungen wird und alle sofort bereit sind, ohne Gleitgel, ohne alles, das funktioniert und in kürzester Zeit ein gemeinsames Höhepunkt erreicht wird. Wie oft ich das höre, dieses als Ziel, wenn wir Erstgespräche haben, ich möchte gerne gleichzeitig durch Penetration mit meinem Partner zum Orgasmus kommen.
Ja.
Und das ist so schade, weil die haben oft schon wunderbaren, schönen Sex, denken, aber sie haben ihn nicht, weil das Ziel wäre.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Es gibt noch also gerade dieses Spontanitätsding, musste ich sofort an anderes Beispiel denken. Es gibt eine Strömung in der queeren Literatur, wo schwule Liebesgeschichten erzählt werden von Frauen für Frauen. Und das erkennt man immer an der Art und Weise, wie schwuler Sex darin beschrieben wird. Nämlich auch sehr spontan, da gibt's gar keine Vorbereitung.
Okay.
Und es funktioniert halt auch alles einfach mal so irgendwie.
Ja.
Und da, das ist dann der Punkt, an dem ich so merke, so okay, gut, auch das ist, auch hier geht es jetzt nicht irgendwie um eine realistische Darstellung, sondern auch das ist eine Fetischisierung, die halt auch nicht auf queere Menschen abzielt, sondern eben dieses Fantasiebild, was nicht schwule Menschen von schwulem Sex haben, befriedigen soll. Und das ist tatsächlich was Spannendes, was du ansprichst. Also diese Vergleich mit den romantischen Komödien, den fand ich halt erstmal gut, weil es eben diese Fallhöhe wegnimmt von den bösen Pornos und den guten romantischen Filmen und halt eben zeigt, dass beides unrealistisch ist. Aber das gibt es tatsächlich an ganz, ganz vielen Punkten. Das finde ich sehr spannend. Wir müssen langsam zum Ende kommen, glaube ich. Ne?
Ich könnte hier noch drei Stunden mit dir weitermachen.
Ja, das macht auch total Spaß. Ich möchte dir zum Abschluss, wir haben ja jetzt ganz viele Themenbereiche gestreift. Eine Frage haben wir immer so ein bisschen umtänzelt, die würde ich jetzt gerne noch stellen. Warum ist es wichtig, über Sex zu reden?
Weil es der einzige Weg ist, um wirklich erfüllten Sex haben zu können.
Okay, und die allerletzte Frage. Der Podcast hier heißt Die gute Gesellschaft. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Oh, wir werden eine gute Gesellschaft. Dafür brauchst du wirklich viel mehr Sexpositivität. Und ich habe das vorhin schon mal ganz kurz in einem Nebensatz gesagt. Es braucht auch Aufklärung bei unseren Menschen an der Frontline, die für solche Themen eigentlich Ansprechpartner sind. Das heißt Ärzte, Ärztinnen, Therapeutinnen, Gynäkologinnen und so weiter. Auch da braucht es wirklich in deren Aufklärungen an der Uni, in den Ausbildungen. Auch da muss man wirklich ansetzen. Also ich würde das Pferd gerne so ein bisschen von hinten aufzäumen. Das finde ich so einen wichtigen Aspekt. Dann bekommen wir auch eine gute Gesellschaft.
Lea Holzbuttner, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.